Daniel Madlener, Sie haben den Verein in einer recht schwierigen Situation übernommen. Was ist denn in der Rückrunde drin für den FC Lustenau angesichts der großen finanziellen Probleme, die der Verein hat?
Ja, ich denke, dass die finanziellen Probleme nebensächlich sind, weil hauptsächlich geht es um die Mannschaft und ich bin überzeugt, wir haben eine sehr gute Mannschaft zur Verfügung. Natürlich haben wir einen kleinen Kader, aber ich glaube einen ganz feinen Kader.
Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Ich bin heute in Vorarlberg und ich bin in Lustenau in der Holzstraße. Hier ist nicht nur ein wunderschönes Stadion, das ganz, ganz viel Tradition atmet, sondern hier ist die Nummer 1 von Vorarlberg beheimatet, nämlich der erste in Vorarlberg gegründete Fußballclub. Und ich habe ganz wunderbare Gäste in meinem Podcast heute eingeladen und wir beginnen mit Kurt Bösch. Einen wunderschönen guten Tag, Kurt.
Grüß Gott.
Können Sie den Hörerinnen und Hörern ganz kurz Ihre Verbindung zu Lustenau, Ihre Geschichte vorstellen? Was verbindet Sie mit diesem Traditionsverein?
Also ich bin in Lustenau geboren, in der Lustenau in die Schule gegangen, bin bereits im Jahre 52 in die Schülermannschaft eingetreten, habe dann zeitweise gespielt, dann im Jahre 60 zum Schriftführer dieses Vereines ernannt worden. Und seit diesem Jahr bis heute in dem Verein tätig. Heute bin ich nur noch als Kontrollorgan beim Eintritt noch tätig. Ansonsten war ich jahrelang Vize-Obmann und teilweise haben wir auch den Verein praktisch dann in früheren Jahren, dann, wo es ganz schlecht unten war, das waren wir schon vor der Bundesliga einmal in den Anfang 70er Jahren, wo wir in der damals niedersten Klasse hinuntergefallen sind. Das ist dann in der dritten Liga war das, oder da haben wir im Montafon dann das erste Mal, sind wir da auf den Steinen gestanden.
Das wird eine spannende Geschichte mit vielen Auf und Abs. Wir wollen natürlich ganz vorne beginnen.
Jetzt fangen wir aber vorne an und da ist es so, 1907 hat es in Lustenau eine große Stickereifirma gegeben, Union. Union hat die Firma geheißen und da ist ein Herr, der Emil Brüschweiler, der aus Romanshorn damals in diese Stickereifirma als angestellter Verkäufer gekommen. Der war vorher schon in England, hat also bereits in der Schweiz wurde schon Fußball gespielt und der ist dann in die Turnerschaft Jahn eingetreten und hat dann unter den Turnern praktisch eine Fußballriege gegründet und die haben dann Leichtathletik und Fußball zusammen gemacht und dann hat es aber Streitereien und Reibereien gegeben. Auf jeden Fall hat die Fußballabteilung praktisch eine eigene Gruppe gebildet und dann im Grunde den FC 1907, ich glaube am 21. September 1907, die Gründung vorgenommen.
Ich habe hier irgendwo den 20. September gefunden.
Okay.
Dann wird es der sein. Und es soll der Gasthof zur Sonne gewesen sein.
Selbstverständlich. Die Gasthof Sonne, nein, die gibt es nicht mehr. Da ist heute der Sutterlütti, also das Kaufhaus am Ding. Früher war das Gasthof Sonne, war selbst ich bin Jahrgang 39 geboren, bin noch nach dem Spiel in der Sonne eingekehrt zur Siegesfeier oder was immer und da war immer ein großer Kasten mit sämtlichen Pokalen, die Verein natürlich erspielt hat, weil sie waren ja jahrelang das Um und Auf im Vorarlberg, im süddeutschen Raum, war der FC überall immer praktisch in dieser Liga und meistens in den ersten zwei Plätzen.
Ist das allererste Spiel, ist das bekannt, was es gab?
Das weiß ich nicht so ganz genau, aber ich würde Ihnen einen Vorschlag machen. Und zwar hat der FC Lustenau ein dickes Buch, ein halb Meter mal 40. Da ist von dem ersten Tag sämtliche Sitzung bis zum Kriegsbeginn, alle Sitzungen nachweislich kann man nachlesen. Und das müssen Sie einmal selbst, also da brauchen Sie im Verein eine Bewilligung, dass Sie im Kultur, bei uns im Archiv war, das anschauen können. Allein die Schriften dieser Männer ist schon alleine sehenswert, ohne dass man das liest. Das ist alles am Stehpult geschrieben. Zu der Zeit, am Stehpult noch.
Die Gründungsfarben waren Schwarz-Rot-Gold.
Ja, warum das so war, das kann ich nicht sagen. Politisch hat das, wie soll ich sagen, nicht, es hat in Lustenau hat das so weiß ich, immer zwei Gruppen gegeben. Einmal eher die Konservativen und eher die Liberalen. Oder? Deshalb gibt's ja in Lustenau immer noch zwei Musikvereine, früher zwei Chorvereine, zwei Turnvereine, zwei Fußballvereine, oder? Und deshalb hat sich das alles mehr oder weniger immer so entwickelt. Aber rein politisch in dem Sinne, als es eine politisch aktive Vereine waren, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, war nicht der Fall.
Aber man kann sagen, dass also Austria Lustenau, der zweite Verein, der 1914 dann gegründet wurde in Lustenau, dass die Katholiken waren?
Katholisch waren beide, da hat es nichts anderes gegeben. In Lustenau hat es früher ganz wenige, wenn jemand aus der Schweiz gekommen war, wie es der Herr Brüschweiler vielleicht, der war evangelisch vielleicht, aber normalerweise hat es nur Katholiken gegeben zu dieser Zeit.
Und welche politische Richtung war dann beim FC?
Eher die Liberale. Und dann hat man halt, dann haben sie Fußballplätze gemacht, einmal in der Morgenstraße, dann hat es dann später, hat man den neuen Platz gemacht, der ist ungefähr heute noch beim Breisow-Stadion, und zwar beim Versorgungsheim, hat man früher gesagt, oder? Also Altersheim. Und wo jetzt die neuen Häuser stehen, früher dann Möbelhaus Blatter, damals war dort der Fußballplatz des FC Lustenau. Bis in die Mitte der 20er Jahre. Bis zur praktisch Beginn der Weltwirtschaftskrise, und hat die Gemeinde gesagt, sie brauchen den Platz für das Versorgungsheim, das war da damals schon gestanden. Die brauchen den Platz zum Gefrüchte anbauen, damit man die Leute verköstigen kann. Und dann hat es eine Volksabstimmung in Lustenau gegeben, die können Sie noch im Archiv nachlesen. Alles da über 2.000 oder 3.000 Personen haben unterschrieben, dass dem FC der Platz nicht genommen werden darf, aber er wurde ihnen genommen, oder? Er wurde dem FC weggenommen, dieser Platz, und dann hat ein gewisser Anton Büsch, der hat auf der Raiffeisenbank gearbeitet, und der hat dann aus einer Erbgemeinschaft den Boden für das jetzige FC-Stadion dann gekauft für den Verein.
Aber es war ja so, dass vor dem Krieg der FC sehr, sehr erfolgreich war. War man da klare Nummer eins in der Stadt, auch so in der Politik anerkannt?
Es war immer geteilt. Es war immer wahrscheinlich, ich kann, aber so wie ich das erlebt habe als Kind, es war immer geteilt, oder?
Und kann man das an Stadtgrenzen festmachen? Kann man das an Konfession?
Nein. Meistens Familien. Familien waren einmal so und einmal so, und ganz wenige sind dann, ja, höchstens dann vielleicht ein Junge, weil er ein Mädchen oder einen Buben von der anderen Richtung geheiratet hat, dann hat es natürlich Vermischung gegeben. Das ist doch mal logisch, oder? Ja.
Wissen Sie, wann aus diesen Stadtfarben Schwarz, Rot, Gold Blau-Weiß wurde?
Das weiß ich wirklich nicht.
Aber Sie kennen es nur Blau.
Ich kenne nur Blau-Weiß, bis auf einen kurzen Ding, da kommen wir dann später dazu, das war dann nach dem Kriege.
Ja.
Nach dem Kriege, weil der FC war nach dem Kriege verboten, durfte ja nicht spielen.
Warum?
Ja, politisch, oder? Der wurde einfach, der FC wurde als politischer Verein adaptiert, weil die Austria natürlich verboten wurde bei Kriegsanfang. Ist die Austria verboten worden, oder? Und der FC war aber nicht verboten, aber nur man konnte dann, oder? Weil mangels Mannschaften, weil ja viele die Herren im Krieg waren, war der Fußballbetrieb praktisch auf Null gestellt.
Vom Krieg, Lustenau war Bodenseemeister mehrfach.
Mehrfach, also, ja.
Bayern München war zu einem Gastspiel München hier.
War da, ja.
Ich glaube 3-1 oder so, 3-2, irgendwie gewonnen. Auf jeden Fall gewonnen FC Lustenau. Kann man schon sagen, dass Lustenau wirklich bis zum Krieg die klare Nummer eins auch in Vorarlberg war?
Sportlich mit Abstand klar. Und der FC, nur ein Beispiel, in den 20er Jahren waren in Leichtathleten die meisten Vorarlberger Rekorde Spieler der ersten Mannschaft vom FC. Zum Beispiel unser berühmter Heimatdichter Hannes Graber war einer der schnellsten 100-Meter-Läufer Leichtathletik. Die haben neben dem Fußball immer noch Leichtathletik mitbetrieben und haben dort einfach auch große Erfolge als Leichtathleten gemacht, oder? Nebst dem Fußball.
Also der FC hatte sich ja aus diesem Turnerverein herausgegründet.
Ja.
Wie war das Verhältnis?
Ja, am Anfang anscheinend nicht gerade das Beste, oder? Das ist ja klar, oder? Damals war ja Turnen, war halt das Allerhöchste, oder? Und da kommen ein paar, die rennen an den Ball nach und kann man sich ja vorstellen, was dann da so gesprochen wurde, oder? Und dann erst, wie dann langsam dann Erfolge gekommen sind, da waren dann doch schon Leute da. Es gibt ja Fotos, oder? Da sind Fotos drinnen vom, also im Reisshofstadion, also wo schon 1000 Leute oder noch mehr auf einem Fußballspiel waren, oder? Also das war immer sehr befragt bei den Lustenauern.
Wenn man in Vorarlberg vor dem Krieg schaut, mit welchen Vereinen hat man sich da duelliert? War das damals schon der
Ton? Duelliert hat man mit niemandem. Die 14 mit Hilfe des FC wurde der FC Dornbirn gegründet. Oder und dann hat man in Bregenz angefangen, oder? Und dann die Austria war ja nur ein Teil des Turnerbundes. Die waren überhaupt nie Austria. Die sind sie erst weit in den 30er Jahren sind sie zur Austria geworden. Davor waren sie immer nur eine Abteilung der Turnerschaft Lustenau. Turnerbund damals hat es geheißen.
Ein Name, der mir in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg immer wieder in den Büchern auftaucht, ist Ernst Künz.
Ja.
Können Sie was zu ihm sagen?
Selbstverständlich. Ernst Künz, der war ein begnadeter Fußballer, hat gespielt beim FC Lustenau und ist im Jahre 36 Silbermedaillengewinner auf der Olympiade in Deutschland geworden. Im Sommer, natürlich wird das heute nicht mehr erwähnt. Nebenbei gesagt, im Jahre 36 waren 5 Lustenauer auf der Olympiade in Deutschland. 5 in Lustenau geboren, Schützen, Radfahrer und Turner und ein Fußballer. Ja, aber da sieht man, dass in Lustenau Sport immer führend war und man war immer weit vorne gegenüber den anderen, weil man vielleicht schon früher angefangen hat, das muss man auch sagen.
Ist Lustenau, also heute ist das, glaube ich, eine Marktgemeinde, die größte Marktgemeinde mit
25.000
Einwohnern. Ganz offensichtlich muss das ja vor dem Krieg eine Art Wirtschaftszentrum in ihr Vorarlberg gewesen sein, oder?
Selbstverständlich, da waren vor allem die Stickerei, oder? Das sind ja, wie soll ich sagen, die Schweizer Stickereifirmen haben nach Lustenau Aufträge gegeben. Da sind Schweizer Leute, da hat es extra Personen gegeben, die hat man Ferker genannt. Die haben die Aufträge von der Schweiz gebracht, die wurden hier verbestickt und wieder in die Schweiz hinübergebracht. Nur ganz wenige, wie gesagt, die Union war eine Firma, ganz wenige Lustenauer Firmen hat es gegeben. Erst im Laufe der Jahre hat es immer mehr selbstständige Lustenauer Stickereifirmen gegeben. Zum Beispiel der erste Schriftführer, Anton Hagen, der hat eine Blusenfirma gehabt, der hat schon genäht, Stickereiblusen genäht, der war der erste Schriftführer in dem Verein. Also war dann unter der Brüschweiler, der Senior Brüschweiler, dann der Junior, der Fritz Brüschweiler, die waren ja dann jahrelang nach dem Krieg gleich wieder mit dabei. Oder der Fritz Brüschweiler hat selber dann noch gespielt und ist dann immer im Verein tätig gewesen, war Vorstand und alles und war sozusagen immer Mentor lange Zeit. Oder?
Ja. Sie haben schon angesprochen, mit dem Verlust der österreichischen Souveränität 1938 muss auch der österreichische Fußballbund sich auflösen und letztendlich führt es auch zur Auflösung des Vorarlberger Fußballverbandes. Es gibt dann einen Rückgang im Fußballsport unmittelbar mit der Übernahme durch die Nazis. Es gibt hier eine Bezirks- und Kreisklasse, 9 Vereine und ich habe mal einen Vorarlberger Landespokal gefunden, wo Lustenau gegen Lustenau 2 spielt und 10-3 zu gewinnt. Das klingt aber schon so, ohne irgendwas unterstellen zu wollen, dass man schon, zumindest in dem Verein, sich zu dieser Zeit mit den politischen Kräften arrangiert hatte und deswegen auch weiterspielen konnte.
Vielleicht, ja, natürlich, oder? Wurde einfach so eingestuft und da waren Leute dabei, die ganz klar, wie bei uns sagt, hitlerisch waren. Das ist schon klar, oder? Das war schon so, bei der Austria weniger natürlich, oder? Es hat ja in den 30er Jahren mittlerweile 6 Vereine in Lustenau gegeben.
6 Stück?
Ja. 6 Stück. Haag, zum Beispiel FC Haag zum Beispiel, oder? Und da hat es ja so kleine Gruppen gegeben, da hat man angefangen, so Vereine zu gründen, die sind dann alle aber wieder verschwunden, oder? Und haben sich dann bei der Austria oder beim FC wieder integriert, oder?
Okay, aber ja. Der FC Hagfeld ist mir auch in Erinnerung, dass es da
der hat. Der hat am längsten gespielt und hat auch an der Vaterberger Meisterschaft im Fußball teilgenommen und waren anscheinend gar nicht so schlecht. Oder?
1942 wird der Spielbetrieb eingestellt, ja. Und dann geht es ganz offensichtlich im Oktober 1945 weiter und der erste Meister nach dem Krieg, was ich gefunden habe, wird Austria Lustenau.
Ja, selbstverständlich.
Und die Besonderheit ist, dass wir nicht zu dieser Zeit nicht mehr über FC Lustenau reden, sondern dass wir über Rapid Lustenau offensichtlich reden.
Ja, das war aber erst ein Jahr später, weil, wie soll ich sagen, der FC war verboten und dann hat es natürlich verschiedene, oder da können Sie sich vorstellen, dass sie natürlich, also, wie soll ich sagen, Rote auch im Spiel gewesen, oder? Und Bauern und ja, da war es halt ein bisschen eine ungute Sache auch. Und da wollte man einmal Roter Stern heißen und dann wieder Rapid und lauter so unmögliche Namen sind dann im Umlauf gewesen, oder? Oder bis man dann ziemlich bald dann dem FC wieder erlaubt hat, unter ihrem Namen wieder anzutreten. Ich glaube, wir haben nur eine Meisterschaft unter Rapid spielen müssen.
Genau, 45, ja. 46 habe ich irgendwie im Pokal auch gefunden, Rapid Lustenau. Welche Farbe hatte Rapid Lustenau, wissen Sie das?
Damals hat man auch noch nicht, blau-weiß, dort haben so gestreifte Liblika, weiß-schwarz und alle möglichen Farben hat man dort. Also so genau kann man dann nicht mehr erinnern, ich kann mich an vieles erinnern, ich kann mich erinnern, wie rund, ich wohne ganz in der Nähe, die Holzwand um den Platz waren, also vor man die Mauer gemacht hat, war nur eine Bretterwand um das Stadion. Ich weiß noch, dass die Spieler sich im Engelbach waschen mussten. Und zwar war es oben, und zwar bei der Uhr unten, da ist ein großes Bauernhaus, und an dem mussten sie vorbei, und dann haben sie sich im Neuner, im Engelbach hat es geheißen, haben sie sich gewaschen.
Man muss vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die noch nie im Stadion an der Holzstraße waren, erstens sagen, dass sie unbedingt mal herkommen müssen, weil das ganze Stadion wirklich Tradition atmet, eine wunderbare Holztribüne hat, und dass es im Prinzip jetzt eine Betonwand drumherum gibt, die letztendlich auch den Schutz zu den direkt anliegenden Häusern genau, ist, dass nicht Bälle oder was weiß ich drüber fallen. Also es ist mitten im Wohngebiet. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch immer mal für Ärger sorgt heutzutage.
Ja, natürlich sorgt es für Ärger. Der Platz, wie gesagt, dieser Mann hat man den FC-Platz gekauft. Und wissen Sie, wie das bezahlt wurde, das Grundstück?
Nein.
Da wurde bei jedem Spiel eine Liste aufgelegt und da machte jeder statt Eintrittsgeld eine Spende. Und die Spenden waren zu der Zeit, weil die Krone oder die Schilling nichts wert waren, alles in Schweizer Franken. Also da hat man einen halben Franken gegeben, sogar einer nur 20 Rappen oder 40 Rappen. Wenn einer 5 Franken am 5 Lieber, sagt man bei uns, am 5 Lieber gegeben hat, dann hat man einen Kreis darum gemacht. Also das war schon was Besonderes, wenn einer 5 Franken spendiert hat. Oder? Und deshalb konnte der FC den Platz praktisch bezahlen und natürlich waren Sponsoren da, die sogar Besitzurkunden noch hatten vom FC oder die hat aber keiner eingelöst nach dem Krieg oder irgendwie darauf bestanden, dass sie eventuell das Geld wieder zurückhaben wollten. Also das ist einfach dann im Sande verlaufen, diese Besitzurkunden, oder?
Es passt auch zeitlich, dass wir über das Stadion an der Holzstraße reden, denn ich habe gefunden, dass am 13. Mai 51 die neue Tribüne am Stadion eingeweiht wurde, dass es da die Holztribüne gäbe und dass es da.
Nee, das ist später gewesen. Das war später. Die Tribüne war, glaube ich, 54 oder 55. Das war so. Drüben hat man das Reisshofstadion gebaut. Der Austausch, die Austausch spielte ja vorher nur im Rheinvorland, hatten sie das Spiel ungefähr, wo ist die Rheinbrücke. Rheinbrücke ist damals, war dort das Austausch-Stadion. Und dann hat man ihnen dann natürlich auch einen Platz gemacht und das ehemalige Reisshofstadion. Und das war früher ein Gießen, hat man gesehen. wissen, was Agios ist. Und zwar, ja, das ist ja klar, der Rhein war ja früher da runter und da hat es ja dann den Rhein-Durchstich gegeben und dann hat das außerhalb des Ries das Ding an Gierse gehört, oder? Der Rhein hat natürlich Kies gebracht, Löcher, Kieslöcher und alles, da war Wasser drinnen, Frösche und Fische und alles und das aus diesem Grund hat man dann den Platz gemacht, da musste man nur das Kies wegnehmen und da das Stadion dann ebnen und bauen und dann baute man daraus eine Tribüne und dann hat man der Gemeinde dem FC versprochen, dass sie auch eine Tribüne bekommen dann später. Und die wurde dann gebaut.
Es gab dann Anfang der 50er Jahre ein Freundschaftsspiel gegen den späteren niederländischen Meister Sparta Rotterdam hier, was so eine Art Eröffnungsspiel gewesen sein soll.
Rotterdam, da kann ich mich nur als Kind erinnern. Oder wir haben dann mehrere, ich habe dann noch einmal ein Spiel noch gegen Straßburg auch erste französische Liga dann später organisiert und ein besonderes Highlight war dann, glaube ich, 57, da hat der Wiener Sportclub hier ein Freundschaftsspiel gegen den FC gemacht. Und damals hat der Wiener Sportclub mit dem Feldkehrer Radi Knoll, der damals gespielt hat, Inter Mailand in Italien 7-0 geschlagen, in diesem Frühjahr. Und die waren ungefähr im August bei uns und haben gegen den FC ein Freundschaftsspiel gehabt. Das ist 5-4, ist es dann ausgegangen. Oder? Und war aber ein tolles Spiel. Aber die haben mit der kompletten Mannschaft, mit Hofs, Kerlan und mit allen Besten, die damals in der Mannschaft waren, Hammerl, oder haben die damals gespielt am FC-Platz, oder?
Wenn wir also zurück in die 50er Jahre und den Spielbetrieb gehen, dann spielt sich das im Wesentlichen in der Vorarlbergliga beziehungsweise genau. In der Aalbergliga ab.
Ja.
Ich habe immer wieder gelesen, dass zu diesem Zeitpunkt die Rivalität zwischen beiden Vereinen, die hier in Lustenau beheimatet sind, recht groß sind und dass die Derbys, man hat sich wohl öfters getroffen in der Vorarlbergliga, als Hegelmatch bezeichnet wurden.
Hegelmatch?
Mhm. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Begriff?
Ja, Hegel ist einfach normal, was soll ich sagen, Hegel sind eher Leute, die vielleicht eher raufen oder was, also eher gröbere Typen, oder? Natürlich war das, zu der Zeit waren das Spiele, wenn Sie vorstellen, jetzt wo die Tribünen Ost und West sind, da waren früher Erdwälle, also als Tribüne waren Erdwälle geschüttet, oder? Und auf dem Unteren waren immer die Austrianer, also alle Damen aus dem Schalden, also das ist der schwarze Erdteil, oder da waren die Frauen mit Kind und Kegel, und da oben waren die FCler und natürlich auf der Tribüne überall auch noch, oder? Aber natürlich immer 3.000-4.000 Zuschauer, das ist natürlich schon, oder?
Und dann habe ich auch, also nicht nur bei der Gründung, dass die Gastwirtschaften, dieses Gasthaus Engel und dieses Hotel Krone, dass im Prinzip irgendwie alle Wirtschaften, dass es eine strikte Trennung gab, dass es klar war, wo man hingeht.
Und Krone, komplett Austria. Komplett. Also da hat es nichts. Und Engel, deshalb FC, weil der Besitzer des Gasthaus Engel Vorstand beim FC Lustenau war und der Gründer des Vorarlberger Fußballverbandes. Der hat den Vorarlberger Fußball gegründet, war der Initiator für die Gründung des Vorarlberger Fußballverbandes.
Wie entwickelte sich denn der FC Lustenau so nach dem Krieg? Kann man sagen, dass die Situation, also dass Austria in dieser Zeit besser zurechtkam? Ja,
natürlich waren sie besser. Da sind ja alle guten Spieler vom FC, die sind alle zur Austria gegangen, die Brandl-Brüder. Also die Brandl-Brüder sind vorne das Eckhaus, das Kaufhaus. Kaufhaus Brandl hat das geheißen. Da war das Haus und da hat es dann Ottmar, an Ernst, an Hans, oder? Und dann Hubert gegeben und dann den Erwin Alge, der wurde sogar noch dann österreichischer Nationalchef oder für die Nationalmannschaft. Erwin Alge hat er geheißen in den 50er Jahren. Und die sind alle zur Austria gegangen, weil sie ja beim FC nicht spielen durften. Oder? Die konnten ja nur bei der Austria.
Warum durften sie beim FC nicht spielen?
Ja, weil es der FC nicht gegeben hat. Der durfte ja nicht spielen. Oder? Dann sind sie zur Austria gegangen und deshalb ist die Austria natürlich durch diese guten Leute natürlich, oder, immer federführend gewesen. Oder? Bis wir dann auch langsam dann halbwegs mitmachen konnten. Oder? Und ja.
Wie hat sich das dann entwickelt? Also wie hat der FC Lustenau so nach dem Krieg dann Fuß gefasst?
Nach dem Krieg hat man dann hauptsächlich mit Spielern, die im Krieg waren, und da hat man vielleicht ein, zwei, drei Jüngere dabei. Und dann haben dann einen bestimmten Bösch, hat der geheißen, der hat in der Schweiz gelebt und der hat beim FC gespielt, der war ein exzellenter Stürmer, ein Bordschuss, und der hat sehr viel gebracht, oder? Da haben wir dann die Austria draußen nochmal 1-0 geschlagen, oder? Im Ding, oder? War dann ein Highlight. Und dann ist es dann bis in den 51, 52 wurde es immer schlechter, also. Und dann haben wir im Jahre 52 einen Wiener Trainer hat der FC engagiert, Kleinpeter hat er geheißen, war ein älterer, verhältnismäßig älterer Herr. Und der hat dann mit der damals, haben wir sehr gute junge Spieler gehabt, mit diesen dann eine Mannschaft wieder gegründet und hinaufgebracht. Und dann haben wir dann praktisch mehr, wie der da war, gleich die Landesliga, also sofort gewonnen. Und von da ging es dann bergauf. Und mit dieser Mannschaft hat man dann praktisch bis in die 60er Jahre, da kommen dann jüngere Spieler dazu, oder? Da ist dann in den Mitte 60er, der Dicentan und weißt du, da verschiedene andere. Dann hatten wir dann 63, 64 den Poldl Gernhardt, der war Nationalspieler, Trainer, auch ein Wiener Mann hatten wir als Trainer da in Lustenau und waren eigentlich ziemlich gut. Dann haben wir 66 ein Riesenfest gemacht, das hat über eine Woche gedauert, Stickerei und Blumenkurse, Rosmarie-Isup, wenn Ihnen das noch Begriff ist, das war damals Autofahrer unterwegs sind, zum ersten Mal außerhalb eines Studios im Festzelt am Reishofstadion 2200 Zuschauer. Ich war selbst Kassier, ich weiß, in der Hauptkasse damals schon, oder? Und es war ein Riesenfest. Und dann hat man dann aus dem Geld, man hat sehr viel Geld verdient, muss man sagen, dann den Tutschik, Torwart, der war dann dort bei Dornbirn, bei Bregenz, dann Cihal-Brüder von Rapid Wien, die haben wir dann in diesem Jahr gekauft und haben nur gegen Austria Salzburg, also hat es eine Krepul gegeben, gegen Austria Salzburg, zweimal unentschieden gespielt und die wurden Meister und dann ist der Zuschauerschnitt von 2000 auf 1300 gesunken, trotzdem, dass man alle Spiele gewonnen hat. Und dann hat der Herr Brüschweiler gesagt, so, alle verkaufen, das vermögen wir nicht. Und dann hat man alle, wer gehen wollte, 20.000 Schilling am Verein gebracht, hat der 20.000 Schilling gegeben, hat man dann alles abgegeben, einmal den großen Teil, dann hat man mit 2, 3 sind geblieben, mit jungen Leuten aufgestockt, mit Spielern von Admira Dornbirn, was immer. Schlussendlich sind wir dann nach 3 Saisonen in der damals letzten Liga, dritten Liga gelandet, als im Klostertal auf den Steinen. Oder? Also das war dann der Tiefpunkt des Vereines. Oder? Und dann haben wir dann, mein Kollege, der Günther und ich, wir waren dann beide im Ausschuss und dann haben wir praktisch von null mit ganz wenig Leuten, 4 Personen im Ausschuss, haben wir den Verein wieder langsam, aber sicher wieder in die Höhe gebracht.
Dann müssen wir nochmal ins Detail hineingehen, dass wir die Hörerinnen und Hörer hinsichtlich der Ligenstruktur von Österreich damals mitnehmen. Es gab damals die Zeit, die Sie beschrieben als erfolgreichste Zeit, war letztendlich die zweite Stufe. Ja, das war eine Zeit lang, hieß es, genau. Die Arlberg-Liga.
Genau, die hatten dann Spiele gegen Austria Salzburg um den Aufstieg oder Algenirisch und dann hat es schon die Regionalliga gegeben, oder? Und dann zwischen all drei Ländern dann, oder?
Und das war im Prinzip die zweite Klasse.
Das war die zweite Klasse, da bist du direkt in die erste Liga gekommen, oder?
Und dann in dem Moment, es muss das Jahr 1970 sein, was Sie gerade beschrieben haben, wo man dann in der Regionalliga West den 13. Platz belegte und dann im Prinzip in die Vorarlberg-Landesliga die dritte Stufe dann abstieg und dort auch erstmal eine ganze Zeit verbringen musste. Dann ging es sogar noch weiter runter. Wie hat sich der Verein zu diesem Zeitpunkt dann konsolidiert? Sie haben gesagt, Sie haben das mit Ihrem...
Wir haben nur im kleinen Rahmen, hat das den Verein gemacht. Damals war natürlich hier anders, da war dieser Raum schon bestanden, oder? Dann hat man dann die...
Wir müssen die Hörerinnen und Hörer, die das nicht sehen, mitnehmen. Wir sitzen gerade im Clubheim.
Im alten Clubheim unter der Tribüne, oder? Dann haben wir da angefangen zu sanieren, dann haben wir einen Kiosk gemacht dann da und mit dem hat man Geld verdient. Dann haben wir jedes Jahr Pfingstturniere über 3 Tage gemacht, oder? Meine Frau hat immer gesagt, ja, wir haben unsere Jugendzeit Mit dem Buben haben wir über Pfingsten nur am FC-Platz verbracht. Von der ersten bis zur letzten Minute wart ihr auf dem FC-Platz. Die Katin ist dann gekommen, eine Wurst essen und dann fertig. Aber sonst waren wir immer nur hier, weil beide Söhne spielten dann schon. Oder? Also der U hat gerade angefangen, U7. Und der andere war schon ein bisschen höher, 2 Jahre weiter. Ja, und so sind wir, haben wir den Verein so finanziell mit Festen, Frühlingsfest in der Rheinhalle, zuerst Frühlingsfeste am Stadion, dann später in der Rheinhalle jeden Sommer immer, was mit Roberto Blanco, immer mit ziemlich guten Gästen, oder, haben wir immer da so das Geld verdient und den Verein irgendwie immer über Wasser gehalten und ja, konnten immer so leben. Und dann hat das aus den Jahrgängen 66, also 64 bis 67, hatten wir sehr gute Jugendliche. Und dann haben wir immer gesagt, wir spielen, wir machen das so lange, bis wir aufsteigen mit diesen jungen Leuten. Das haben wir dann auch geschafft. Sind dann allerdings nach einem Jahr wieder abgestiegen, weil die Buben einfach zu unerfahren waren. Oder? Aber im anderen Jahr waren wir dann schon wieder gut und dann auf einmal, ja, dann hat man, wie soll ich sagen, ein bisschen Erfolg gehabt und auf einmal sind wieder mehr Leute gekommen und immer mehr und auf einmal habe ich gesagt, meine Herren, junge Leute ran, der Günther und ich, wir gehen in den Hintergrund und dann sind wir nur noch als Vizeobmann, jeder hat seinen Bereich gemacht, oder? Oder? Es gibt ja zum Beispiel eine Faschingszeitung seit dem Jahre 1907, die wird ja heute noch gemacht, der Ballbremser kommt ja auch heute noch heraus, oder?
Was ist eine Faschingszeitung? Was passiert da?
Eine Faschingszeitung, da wird im Fasching einfach lustige Sachen über die Bevölkerung dann in Gedichtform oder was immer dann aufbereitet in der Zeitung, oder? Und ist dann natürlich immer der in den Lachen darüber, oder? Und früher war es so, man war beleidigt, wenn man nicht im Ballbremser war. Oder? Also,
okay, ich kenne mich fast nicht aus.
Dann war man zu wenig prominent, oder? Ja. Oder?
Ja, oder? Wie hat sich die Zuschauerzahl zu dem Zeitpunkt im Vergleich zur Austria entwickelt? Nehme ich an, dass die Austria klar.
Die Austria spielten immer natürlich höher, hatten immer viel mehr Zuschauer wie wir, oder? Aber wir hatten immer so, was halt im Rahmen in der Liga waren wir eigentlich immer schon früher, da hatten wir die meisten Zuschauer immer. Und heute sind wir ja laut neuen weitaus überlegen, oder von allen Vereinen in ganz Vorarlberg, inklusive Elite-Liga, oder?
Das heißt im Prinzip diese Vorkriegszeit, wo Lustenau so erfolgreich war, man hat davon immer profitiert, weil der Verein nach wie vor seine Zuschauer hatte, nach wie vor seine Sympathisanten hatte, ja. Und hat dann Liga tiefer versucht, Nachwuchs zu generieren und auf die Nachwuchs zu setzen.
Und meistens hat man geschaut, dass man möglichst dann einen halbwegs prominenten, guten Trainer hergebracht hat, versucht herzubringen, der die Mannschaft einmal der eine besser, der andere weniger gut, aber so haben wir den Verein sukzessive mehr oder weniger in die Höhe gebracht, bis wir dann, ja, oder dann sind dann halt die Jungen gekommen, oder der Hans-Peter Schneider, oder, und dann später dann der Dieter und die alle, oder, und Kurt König und die haben das gemacht und wir waren dann im Hintergrund und dann ist ja dann sukzessive hinaufgegangen, bis in die zweithöchste Liga, oder? Und
Genau, bis dorthin müssen wir noch kommen. Ich würde erstmal anfangen rund um 93, 94. Das ist so das Erste, was ich gefunden habe, wo man das erste Mal diesen Landescup, würde man bei uns vielleicht sagen, den Vorarlberger Fußball-Cup gewonnen hat. Wieder 94, als man Schwarz-Weiß-Bregenz
in Elfmeterschießen. Ja.
Das war so ein erster Erfolg. Dann gab es im Prinzip 95 die Meisterschaft, wo man hier offensichtlich, wenn ich es richtig gelesen habe, mit einer Harley Davidson auf dem Rasen chauffiert wurde, die Spieler, und das ordentlich gefeiert hatte. Das heißt, in den 90er Jahren gab es eine positive Entwicklung. Womit ist das begründet? Ist das mit dem, was Sie gesagt haben, wirklich wir setzen auf Nachwuchs begründet, oder hat man dort wieder angefangen, externe einzukaufen?
Mit Nachwuchs hat man, auf den Nachwuchs hat man erstens gesetzt, nur haben wir zu diesen Leuten, die jungen Leuten, einfach routinierte Spieler gebraucht. Also mussten wir schauen, dass wir im Land irgendwelche Spieler bekommen, oder die bei uns, zum Beispiel vom FC Dornbirn, der man soll es sagen, Wolfi Kaufmann, oder? Der bei Spar jetzt ein großer, der Gatte von der Hohremser Bürgermeister. Ich war als junges Mädchen da immer auf dem Fußballspiel, wenn er gespielt hat. Der Hansi Sohm hat gespielt, das ist so ein kleiner, der ist bei der Firma Rombergbau, oder? Sein Sohn spielt hat zum Übrigen zum ersten Mal in der ersten Mannschaft am Samstag zum ersten Mal eingesetzt worden von den Buben. Und so mit solchen Leuten ist man dann langsam, aber sicher ist man immer besser dagestanden, oder? Und dann hat man halt auch wieder Geld verdient, wie gesagt, mit Preiseassen, mit allen möglichen Sachen. Man hat alles probiert, dass man zu Geld gekommen ist. Oder?
Das ist ja auch nicht verwerflich, sondern das Ziel ist es ja im Prinzip, erfolgreichen Fußball zu machen. Und offensichtlich ist man ja dann 96 als Meister der Vorarlberg-Liga in die Regionalliga West wieder aufgestiegen,
ja.
Und hat dort 3 Saisons gespielt. Und ist dann zweimal Meister geworden, 99, 2000 und 2000, 2001. Offensichtlich ist da immer eine Relegation notwendig, der erste gegen Mattersburg.
Ja, da haben wir verloren.
Also es waren 2 Spieler.
Einmal haben wir gegen die Wiener, da haben wir gewonnen, oder? Und gegen Mattersburg haben wir verloren. Das war das erste, glaube ich, von diesen Spielen.
Ich hatte dann irgendwo gelesen, beide gegen Mattersburg einmal verloren und einmal gewonnen.
Ja. Man hat zweimal, ja genau. Aber einmal auch gegen die Wiener. Und dann haben wir da hat leider Gottes, wie soll ich sagen, das Dilemma angefangen. Da hat man immer Burschen hergebracht und dann hat der Dieter Sperger durch einen Bekannten Beziehungen nach Brasilien bekommen. Und wir waren ja der erste Verein, der gute Brasilianer nach Lustenau gebracht hat, die dann beim FC gespielt haben.
Wo kommt denn, genau, also diese Brasilianer, die lese ich im Prinzip fast in allen Vorarlberger Chroniken der Fußballvereine. Und im Prinzip taucht da Lustenau immer noch mit auf. Wo kommt denn diese Beziehung zwischen Vorarlberg und Brasilien?
Ja, wie es der Dieter der genau gemacht haben, da war ein Vermittler in Brasilien, die kamen alle kommen nicht aus der Stadt, weder aus Rio noch aus São Paulo, sondern aus einer Stadt weiter unten. Und der Mann konnte sehr gut Deutsch und mit dem hat der Dieter einfach eine gute Beziehung gehabt. Und der hat dann einfach die guten Spieler, Viana zum Beispiel, oder? Man hat ein ganzes Jahr kein Spiel verloren und mit jedem in der Regionalliga, mit jedem Verein Katz und Maus gespielt. Da hat es nur geheißen, ja, kriegen jetzt die 5 oder vielleicht noch mehr. Aber an einer Niederlage hat man überhaupt nie gedacht. Oder? So stark waren diese. Aber das waren alles schon Profi. Und das ist dann halt leider Gottes auf Dauer. Man muss sich ja vorstellen, in der Regionalliga kommst du im Vorarlberg keinen große Förderung über, weder von den VKW, sondern nirgendwo. Während in der zweiten Liga kriegst du automatisch das ist geregelt, die Fahnen, wenn du in der zweiten Liga bist, ob die stehen, das heißt, was du wolltest, von dem Moment an, kriegst du bestimmte Förderungen, die sind ganz klar bestimmt, zum Beispiel. Also du hast viel leichter, wenn du in der höheren Liga bist. Damals ist das Ganze, diese ganze teure Mannschaft, ein ganzes Jahr gewinnen. Oder musste alles der FC selbst bezahlen? Jetzt natürlich kommt eines dazu. Der FC hat natürlich einen riesen Besitz gehabt, das Stadion.
Das gehörte dem Verein. Wie hat er denn dann die Brasilianer? Also ich habe Alves Canhero ist so ein Publikumsliebling gewesen.
Ja, wo dann in Altacker gespielt hat. Auch
genau. Der dann, glaube ich, gestorben.
Der wurde erschossen.
Erschossen,
genau. In Brasilien, ja. Und dann haben wir einen Viana gehabt, den haben wir dann vom FC nach Augsburg in die zweite deutsche Bundesliga verkauft, oder? Hat dort aber ein volles Jahr gespielt, oder? Und dann.
Wie hat man die denn bezahlt?
Ja, das ist so. Der Dieter hat eine Investmentfirma, oder? Der hat, wie soll ich sagen, für reiche Leute Geld
angelegt und vermehrt, und, was
genau,
auch.
Oder was immer. Kurzum, der hat sehr viel Geld verdient in dieser Zeit, kommt dazu. Und dann kommt eines dazu, der Platz war ja da, ohne Schulden. Wir haben, also wie wir zurückgetreten sind, hatten wir auf dem FC-Platz 0 Schulden. Jetzt natürlich, die Raiffeisenbank hat natürlich immer bezahlt, die hatten ja im Hintergrund den Platz, oder?
Und das war halt so eine Sicherheit.
Dann die Sicherheit für die Bank, oder? Die Bank, ja, die Bank hat natürlich auch gesponsert, die haben schon gesagt, halt, halt, das ist zu viel. Wenn es zu viel war, dann zu der Zeit, dann hat der Dieter wieder irgendein Loch wieder gestopft, oder? Natürlich war das dann 2007 aus, oder? Wo da die Rezession in das Geld geschieht, da war es dann vorbei. Dann war der Dieter auch nicht mehr der Geldgeber, oder? Und dann natürlich.
Wurde es zunehmend schwieriger.
Oder wird es natürlich immer schwieriger, oder? Bis man dann nicht mal 100 Euro gehabt. Wir haben die Saison damals angefangen, da hat man in der Kasse nicht 100 Euro gehabt.
Man hat ja die Regionalliga irgendwann gewonnen, oder nicht irgendwann, sondern man hat die Regionalliga 2001 gewonnen, ist aufgestiegen in die zweite Liga. Nochmal, wer waren denn dann aber neben offensichtlich der Vereinsführung? Das muss ja auch trotzdem von mehreren gestemmt worden sein. Gibt es in Lustenau irgendeine große Firma, die sich engagiert hat, oder waren das viele kleinere Sponsoren, die
meistens nur kleine Sponsoren. Große Sponsoren, ja, wen haben wir denn gehabt? Ja, gut, der Goldsack, also Elastic Alge, also die haben Gummibänder und sagen wir für BH und das alles damals erzeugt, oder? Nicht mehr, gibt es heute nicht mehr, sind bankrott gegangen, weil die Chinesen haben das ganze Geschäft da weggenommen, oder? Und die waren dann einfach zu teuer, oder? Und konnten das nicht mehr machen. Da hat man schon Sponsoren gehabt, die immer wieder Geld gegeben hat an so Baufirmen im Land, oder? Man hat dann schon das Geld locker zusammengebracht, muss man sagen.
Und wie war das mit dem, also mit dieser, dieser Zeit in der Regionalliga, wo man zunehmend besser wurde, wo brasilianisches Flair hier in die Holzstraße kam? Ist das auch von Seiten der Zuschauer war dann?
Sehr gut. Da waren sehr viele Zuschauer auch gleich da, schon in der Regionalliga sehr. Ja, da war ja jedes Spiel war ja Erfolgsfest, mehr oder weniger. Und die haben auch wirklich toll Fußball gespielt, oder? Die sind auch gerannt, oder? Das war nicht, dass die nur herumgestanden sind, sondern die haben wirklich gekämpft und waren, wie gesagt, integriert in die Mannschaft, und auch die Bevölkerung hat diese Spieler auch angenommen, oder? Wenn es ist immer so, wenn Spieler hundertprozentige Leistung bringen, ob er jetzt ein bisschen schlechter oder besser ist, aber wenn er die Leistung auf dem Spielfeld bringt, dann sind die Zuschauer natürlich kommen sie, das gefällt den Leuten, oder? Sie können es nur nicht leiten, wenn einer reinsteht und nur so und so macht und einmal so, und wenn einer ihn streift, am Boden liegt und wie ein Maikäfer am Boden liegt, das mögen die Leute nicht, speziell nicht von sogenannten Profis, oder? Das vertragen die Leute nicht, dann gibt's Probleme.
2001 dieser Aufstieg in die zweite Liga, die damals, das muss man den Hörerinnen und Hörern erklären, erste Liga hieß, keine Ahnung, da hat man sich damals so entschieden, es war die zweite Etage und genau. Letztendlich auch die zweite Liga, um das klar zu verstehen, aber das war natürlich eine Sensation, mit dieser Meisterschaft dort aufzusteigen. Wer waren denn 2001 die personellen Säulen dieses Erfolges? Also ganz offensichtlich gab es einen funktionierenden Vorstand, einen engagierten Obmann.
Obmann, ja, sehr, sehr engagiert, alles. Dann hat es den Ori gegeben, oder? Der war ja zu der Zeit dann Trainer, zuerst Spieler, dann Spielertrainer, oder? Der Erik Ori, der jetzt bei Dornbirn ja ist, oder?
Der Erik, der ist ja sehr lang hier gewesen. Ist er noch verbunden zu Lustenau, oder wie?
Ja, also meine Söhne, wir treffen ihn auch hier und da, und wenn wir ihn sehen, immer noch eitel wohnen mit ihm. Also er war ja ein umgänglicher Mensch in dem Sinn, muss man ja sagen, oder? Und ja, dann hat er Erfolge gehabt, dann natürlich weniger, dann ist er wieder gegangen, oder? Und oder gegangen worden, muss man dann sagen, wie es halt so ist, oder? Ja, dann haben wir auch noch mein Gott, alle Trainer, kann ich auch noch mal alle aufzählen.
Mich interessiert, wer diese Meistermannschaft 2001, gibt's da irgendwelche Spieler, die Fußballer, die besonders herausgestochen haben, oder war es damals auch eine Mannschaft, die sehr stark war?
Da war die Mannschaft insgesamt sehr stark, und da hat es einen gewissen Fonblon gegeben, der war Flügelspieler von Nenzing oder Ludesch da oben irgendwo. Sehr gut, das war in meinen Augen der einzige, ich kenne nicht einmal Profis, der konnte da hinunterrennen. Und aus dem vollen Lauf die deutschen Flanken, meistens den Viana auf dem Kopf oder was immer. Also der Einzige, der immer aus dem vollen Lauf präzise Flanken hineinschlagen kann. Das sieht man nämlich höchst selten, selbst mit den allerdeutschen Profi, dass einer das kann. Aber der war da ein exzellenter Spieler, muss man sagen, aus dem Lande damals, oder? Und dann hat man dann die Torleute, oder? Der Berwan im Tor dann später, der ist heute noch bei Wolfsburg, ist mit der Lustenauerin verheiratet, ist jetzt schon das vierte Jahr in Wolfsburg wohl Ersatztormann, aber in diesem Jahr hat er, glaube ich, 4 oder 5 Mal in der ersten Mannschaft gespielt, sogar einmal noch in höheren Spielen, Europacup, was immer da mal noch waren, die Wolfsburger, oder? Und oh ja, wann haben wir noch? Ja, wir sagen, wir könnten aus den Spielern, die bei uns waren in dieser Saison, praktisch eine Nationalmannschaft bilden, weil alle Spieler, die bei uns waren, irgendwo gut, Hinterseher zum Beispiel, habe ich gerade gelesen. Hans vom Hinterseher, der Skötikin, sagt man bei uns, oder? Der war damals als 8,5 oder so Bursche zum FC gekommen. Hat ein junger Bursche, er konnte schon Fußball spielen, aber er war halt einfach zu wenig, wie soll ich sagen, kampfstark für eine erste Liga, hat dann beim FC in der zweiten Mannschaft gespielt, dann lachen wir immer vom FC Lustenau in die Nationalmannschaft. Also das ist doch Karriere, oder? Vom FC Lustenau 2 und war es ein Spieler, oder?
In dieser zweiten Liga oder zweiten Stufe gab es ja dann auch wieder die Derbys gegen Austria. Ich nehme an, das war sehr emotional und hitzig, immer.
Die Derbys, die Spiele als solches waren eigentlich normal einmal. Oder die Tribüne unten Austria, wenn Austria Heimrecht hatten, dann hatten sie die Nordtribüne. Wir mussten immer oben sein in der Südtribüne.
Da muss man den Hörerinnen und Hörern sagen, dass sie in der zweiten Liga im Reichshofstadion spielen mussten.
Weil man nur eine Saison durften wir im FC-Stadion spielen. Nachher aus Sicherheitsgründen hat man uns das Stadion abgesprochen. Natürlich keine Fluchtwege oder zu wenig Platz und alles. Oder? Und dann mussten wir hinaus. Oder? Und ja.
Haben Sie sich dort wohlgefühlt?
Nie. Ich war immer Platzkassier draußen, immer zuständig für den Eintritt und alles. Und ich sage Ihnen, ich bin die ganze Zeit mit ungern hinausgegangen. Ich war nie mit Freude hinaus, nie.
Wem gehört das Reichshofstadion?
Der Gemeinde.
Der Gemeinde, nicht der Austria?
Nein, Gemeindebesitz, aber die Austria war Pächterin und ja, und dann, wie soll ich sagen, man hat sich von unserer Seite auch fehlerhaft benommen und Schluss war immer alles nur reiner Streit. Oder da, ob es der Bürgermeister oder mit dem Mimi, wenn die reden sollten, dann haben die, da war nach 5 Minuten war es Chaos da. Also da ist man zu höchst, ja, da hat es Spiele gegeben, da bin ich hinausgekommen und das Match war um 6:30. Und dann hat man um 16 Uhr noch kein Wasser gehabt, weil die Austria den Hahnen nicht aufgemacht hat. Oder für das Klo und für die Gaststätte und für alles. Da musste man die Katastrophe mit dem Bier. Wir haben zum Beispiel ursprünglich immer Freistanzer Bier gehabt. Dann hat natürlich Freistanzer konnte natürlich, wie wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, weniger Sponsorgeld geben. Oder? Dann ist die Forenburg gekommen. Oder? Und die Forenburg hat dann natürlich viel mehr bezahlt. So, jetzt ist das so. Und die Austria haben Mohren. Jetzt kann man aber Mohren und Foren nicht an dieselbe Ding hinhängen, weil beide einen anderen Verschluss haben. Also musste man jedes Mal umbauen, damit man die Forenburg wieder machen kann. Dann hat der Mohren verlangt, dass man die Forenburg verlangt, dass man den Mohrenkopf auf dem Stadion zudecken sollte. Und lauter so, ja, ich sage euch, das waren eine Schnapsideen und Sachen aus Streit der ewigen Lächerlichkeiten. Was wirklich Lächerlichkeiten, oder? Da mussten wir dann nach einem Jahr so, sind wir natürlich auch auf Mohren gegangen, oder? Weil das war ja ein Ding der Unmöglichkeit. Oder?
Welches Bier wird heute in der Holzstraße getrunken?
Jetzt haben wir Eckerbier, oder? Weil die Mohrenbräu hat vor einem Jahr, vor 2 Jahren glaube ich, der Austria einfach viel mehr bezahlt. Die sind da jetzt auch Sponsor groß und haben dann dem FC weniger gegeben und dann ja, haben sich die Ecker bemüht und seit damals haben wir jetzt Eckerbier.
Was bleibt sonst in Erinnerung?
10.000 Zuschauer. Die besten. Aber 6-7 dann immer noch zum Schluss und der Mimi, sagt man, der Austria-Präsident, und ich habe ja immer ein gutes Verhältnis mit ihm gehabt, oder, und immer frei reden können, wie man eigentlich sollte untereinander, auch wenn man Gegner ist. Und dann hat er gesagt, eines kann ich dir sagen, Katastrophe, als wir nicht mehr da sind. Weil wir haben gelebt von diesen Derbys haben wir gelebt. Ja, was nützt mich, wenn da GRK Amateure oder weiß der Teufel was eine Mannschaft hat, die bringen keinen einzigen Gast und das Publikum ist da auch nicht. So war, das kommt nur der harte Kern, aber es gibt keine Zuschauermenge. Kommt aber der FC-Stadion voll. Und wir haben es ja dasselbe, wir haben auch in erster Linie gelebt, wenn wir gegen die Austria gespielt haben.
Wie kann man das Verhältnis der Fans im Reichshofstadion sehen? War das Hälfte-Hälfte oder war Austria schon mehr aufgrund der erfolgreichen?
Austria hat einen Fanclub an Größen gehabt, unsere auch, da war es dann schon teilweise, ja. Mein Gott, wie halt die Fans sind, das hat dann in verschiedenen auch, ist das auch ausgeartet, oder? Das muss man schon sagen. Aber von beiden Seiten, also ich will da nicht sagen, der wäre besser oder der, also das war schon schwierig, muss man sagen.
Als kleinen Skandal habe ich eine Würgeattacke gefunden, 2009 beim Derby, am 1. Mai 2009, Martin Dollinger, der dann offensichtlich auf der Bank saß und dann letztendlich auf den Schiedsrichter losgegangen ist, den gewürgt hat. Ihm sind da offensichtlich, es war eine 1-2 Niederlage 2009. Da sind
das
ihm
alle, kann vielleicht sein, ja. Das,
alle Sicherungen durchgebrannt.
Also das war es jetzt so, nicht mehr so genau. Weißt du, wir sind dann hongsing und wir haben das Spiel dann kaum gesehen, oder? Weil du bist dann im Kassahäuschen gesessen, oder? Und dann, bis man abgerechnet hat, war ich eh schon fast die zweite Halbzeit vorbei. Dann haben wir meistens vom Spiel fast nichts mehr gesehen und sind auch dann gleich dann in den VIP-Raum gegangen. Also wir mussten ja den VIP-Raum natürlich außerhalb des Stadions, hat man da erzählt, müssen aufstellen, oder? Und dann extra einen Eingang machen und ja, das ist doch, war natürlich äußerst schwierig, oder? Und ja.
Die letzte Saison, die reibungslos verlief, war 2011, 2012. Das war dann sogar die Zeit, wo drei Vorarlberger Vereine
Dornbirn auch, ja, dabei waren.
2011, 12 habe ich Alltag.
Dann Alltag, ja. Alltag, ja.
Lustenau, Austria und den FC gefunden. Und ja. Bei FC Lustenau spielt damals der Bruno von Samuel Eto, der Bruder spielte.
Der hat auch gespielt, ja.
Aber nur so ein paar Spiele und da hat man so das Gefühl gehabt, als ich das gelesen habe, ja, hat man da wirklich gut mit dem Geld gehaushaltet. Nee, aber das wäre mir gleich.
Der Ito ist durch irgendeinen Manager dahergekommen, der hat im Grunde fast nichts verdient. Der war auch, der wäre nicht einmal in der zweiten Landesliga, wäre der herausgestochen. Der hatte nämlich vom Fußballspiel nicht die geringste Ahnung, also. Also wohl ein Riesennamen, aber vom Fußballspielen also totale Null, da muss man schon sagen. Oder?
Was bleibt aus diesen Jahren, wie viele Jahre waren es denn dann genau? Es waren dann nochmal 3, 4, 5, 6, 7 Jahre zweite Stufe und davor waren es 3, also insgesamt 10 Jahre, wenn ich das so grob überblicke, zweite Liga. Was bleibt so in Erinnerung? Welche Spieler waren die schönsten Spieler? Gibt es da besondere?
Schönste Spiele hat es ja viele gegeben. Oder mein Gott, wenn man zum Beispiel auswärts damals den LASK 4-4-4-1 geschlagen hat, auswärts in Linz, oder hat der Hack spielt zum Beispiel zwei wunderbare Tore geschossen, der heute Trainer ist oder bei uns. Und ja, und auch gegen die Austria hat es immer gute Spiele gegeben. Wir haben zwar viele verloren, wir haben nur zweimal gegen sie gewonnen, oder? Weil sie waren immer halt doch um eine Spur stärker wie wir, oder? Und ja, und was soll ich sagen? Man hat eigentlich gut, nicht schlecht Fußball gespielt, oder? Und ja, und hat auch, wie soll ich sagen, gute Legionäre, auch österreichische gute Spieler gehabt, oder? Oder zum Luxe Torwart, ne? Jetzt gerade am Freitag wieder im Fernsehen, der Torwart bei Vienna, oder? Und der Schöter, dann hat er sich doch schrecklich aufgeregt wegen irgendwas am Schluss. Dann ist der Schösswender gekommen und hat Erzähler miteinander beim FC Fußball gespielt, in derselben Mannschaft, oder? Dann müssen wir lieber lachen, wenn es solche Szenen gibt, oder?
Diese Zeit der zweiten Liga, kann man sagen, diese zweite Liga oder der FC ist mit den Rahmenbedingungen, Holzstraße, Stadion. Diese zweite Liga, das war, ist Vergangenheit und wird zukünftig nie wieder sein?
Also, dass man jemals wieder im Reichshofstadion so spielt, das kann ich mir niemals vorstellen. Oder weil man hat jetzt, beim FC hat man, dank der Roman Rehmann, oder, der war ja federführend bei der Erhaltung des FC Lustenau, die finanzielle Länge. Und das ist, war ja unglaublich, innerhalb sechs Wochen 1,5 Millionen Euro aufzutreiben und alles bezahlen. Oder? Man muss denken, man hat da den Ausgleich, die 20% hat man ja in diesem Jahr im Dezember bezahlt. Die zweite Rate, wo man erst im Sommer hätte müssen, hat man alles geregelt, dank Sponsoren, dank sehr viel Einsatz von diesen Leuten, natürlich, oder? Das muss man schon sagen. Natürlich hat die Gemeinde und VKW und was eben haben natürlich nachgelassen, oder? Und aus diesem Grund konnte man den FC erhalten. Und dann hat man sich geschworen, dass man nur noch möglichst mit eigenen Leuten das soll. Funktioniert haben wir ja dann in der dritten Liga wieder angefangen, oder? Und sind dann ja wieder so langsam, aber sicher wieder in diese Liga gekommen, wo wir jetzt sind. Und eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass man da spielt, weil am Samstag hat er in Viertelstunde im Verschluss hat er 5 Personen eingewechselt. Da ist keiner 18 Jahre alt. Lauter eigene Spieler. Und das ist doch der Verein. Und dann haben noch zwei der eine in Vorlage und der andere das Tor geschossen. Oder ein Höchster. Es war allerdings ein Höchster. Der ist jetzt zum FC gekommen. Auch ein junger Bursch. Okay. Aber das wollen die Leute sehen. Oder? Das wollen die Leute sehen.
Also du sprichst schon über die aktuelle Zeit. Wir wollen diesen tiefen Fall 2013. Den wollen wir nochmal besprechen. Da holen wir uns noch zwei neue Gäste dazu. Aber wir machen erstmal Pause. Kurt, ganz, ganz herzlichen Dank für all deine Ausführungen. Und bleib dran. Es geht dann mit dem zweiten Teil gleich weiter, wo wir die Zeit 2013 als der FC Lustenau, ja, kann man schon sagen, so kurz vor dem Ende stand, ja, wo man nicht wusste,
natürlich,
wie es weitergeht und er aber dann von ganz engagierten gerettet wurde.
Da war schon, wir hätten ja nicht mehr unter FC Lustenau spielen dürfen, nichts, wir müssten dann einen unter neuen Namen und alles komplett neu anfangen, oder wenn es zum Ausgleich oder zum Konkurs gekommen wäre, dann wärst du komplett weg, dann kannst du nicht mehr mit dem Namen spielen, nichts mehr, weißt du, dort hättest du den ganzen Verein, das ganze Ding wäre alles den Bach runtergegangen und dann wieder neu anfangen. Das wäre dann sehr schwierig gewesen oder sowas.
Und genau darüber sprechen wir im zweiten Teil. Bis gleich.
Jawohl, gut, wunderbar.
Wie schwierig ist es denn, die Spieler, aber auch sich selbst zu motivieren, wenn man weiß, Ende der Saison steigt man ohnehin ab?
Es ist überhaupt nicht schwer, weil es geht einfach darum, ich beschäftige mich nicht mit der Zukunft, sondern momentan mit der Gegenwart. Und Gegenwart heißt am 26.02. um 18:30 Uhr St. Pölten und der Fokus liegt nur auf den Spielen.